NDR Info. Echo des Tages.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. Der US-Präsident hält in Saudi-Arabien seine mit Spannung erwartete Rede. Unsere Korrespondentin hat zugehört und berichtet uns gleich, was der Präsident denn gesagt hat und dazu auch unser Kommentar heute Abend. In Afghanistan ist eine Deutsche erschossen worden. Grüne und SPD bereiten sich auf die kommenden Wahlen vor und in der zweiten Bundesliga, da ist der letzte Spieltag nun vorüber. US-Präsident Trump hat seinen ersten Tag in Saudi-Arabien hinter sich gebracht. Dabei hat er einen Milliardendeal für die US-Rüstungsindustrie abgeschlossen. Er hat den ägyptischen Staatschef Al-Sisi empfangen und ihn als Freund bezeichnet. Alles harmonisch soweit. Und heute also das Treffen der Afrikanischen Union. 50 arabische und muslimische Staatenlenker geben sich das Stelldich ein. Und Trump hat eine Rede gehalten. Wir erinnern uns, im Wahlkampf hat der jetzige US-Präsident nicht gerade den Eindruck erweckt, er wolle differenziert mit den Themen Terror und Islam umgehen. Anna Osius aus Kairo.
Sie sollte der Höhepunkt seiner Saudi-Arabien-Reise sein und ließ erstmal auf sich warten. Trumps Grundsatzrede an die islamische Welt. Mehr als 50 muslimische Staats- und Regierungschefs waren zusammengekommen, um mit Trump zu sprechen. Hauptthema war neben Wirtschaftsbeziehungen der internationale Terrorismus. Nach mehr als einer Stunde Verspätung trat Trump endlich ans Mikrofon und erklärte, er überbringe eine Botschaft der Freundschaft, Hoffnung und der Liebe.
I stand before you to deliver a message of friendship and hope and love.
In seiner Rede rief der US-Präsident die arabische Welt zu einem gemeinsamen Kampf gegen den islamistischen Extremismus auf. Dies sei kein Kampf zwischen verschiedenen Religionen, sagte Trump. Es handele sich vielmehr um einen Kampf zwischen barbarischen Verbrechern, die Menschenleben auslöschen wollten, und anständigen Leuten aller Religionen, die es schützen wollten, so Trump wörtlich. Ein Kampf zwischen Gut und Böse.
This is a battle between good and evil.
Trump rief die islamischen Staaten zu einem stärkeren Kampf gegen den Terror auf. Das gemeinsame Ziel sei eine, Zitat, Koalition von Nationen, die das Vorhaben teilten, den Terrorismus auszumerzen, so der US-Präsident wörtlich. Und es heißt, zusammenzustehen gegen die Ermordung von unschuldigen Muslimen, die Unterdrückung von Frauen, die Judenverfolgung und das Abschlachten von Christen. Trumps Worte waren gezielt gewählt, befand er sich doch Beobachtern zufolge in einem Dilemma. Einerseits wollte der umstrittene US-Präsident auf die arabische Welt zugehen und anti-islamische Äußerungen aus Wahlkampfzeiten relativieren. Andererseits aber weiß Trump genau, dass er daheim beobachtet wird und wollte daher nicht von seinem ursprünglich eingeschlagenen Kurs abweichen. Daher betonte Trump immer wieder, dass Amerikas vorherrschendes Interesse Amerika selbst sei. Sicherheit und Jobs, getreu seines Wahlkampfslogans America First. Und so bot Trump in seiner Rede den islamischen Staaten zwar eine Partnerschaft an, forderte aber zugleich von ihnen mehr Engagement im Kampf gegen den Terror. Um den Feind zu zerschlagen, so Trump wörtlich, dürften die Staaten des Nahen Ostens nicht auf die USA warten. Der Weg zum Frieden beginnt hier, auf diesem uralten Boden, diesem heiligen Land. Die Staaten des Nahen Ostens können nicht darauf warten, dass die Macht Amerikas diesen Feind für sie zermalmt. Das Übel könne nur überwunden werden, wenn jeder in diesem Raum seinen fairen Teil dazu beitrage und seinen Teil der Last trage, so Trump, und wiederholte energisch:
Drive them out. Drive them out.
Werft die Terroristen raus. Werft sie raus aus euren Orten der Anbetung, euren Gemeinschaften, eurem heiligen Land. Werft sie raus. Soll heißen, die USA fordern von den arabischen Staaten, von der islamischen Welt, selbst bei sich aufzuräumen in Sachen Terroristen. Und für den Erfolg hat Trump ein einfaches Rezept. Möglichst viele, Zitat, wunderschöne Waffen kaufen. Made in America.
Informationen von Anna Osius. Der US-Präsident fordert also die Staaten im Nahen Osten auf, selbst aktiv gegen den Terror vorzugehen. Björn Blaschke kommentiert.
Die Entschlossenheit eint uns. Unter dieses Motto hat die saudische Führung den Besuch von Donald Trump in Riad gestellt. Die Entschlossenheit eint uns. Gewichtige Worte, nachdem die meisten arabischen Staatschefs von Trumps Vorgänger, US-Präsident Barack Obama, enttäuscht waren. Obama kehrte dem Nahen Osten den Rücken zu. Er zog Ende 2011 die letzten US-Soldaten aus dem Irak ab. Dem syrischen Regime zeigte er rote Linien auf und ignorierte sie später. Und er ging den sogenannten Atomkompromiss mit Teheran ein. Die meisten Araber jedoch sehen in Iran einen expansiven Feind, in Obamas Iran-Politik folglich Verrat. Unter diesen Vorzeichen wird Trumps Besuch als Rückkehr der USA in die arabische Welt gefeiert, als grundsätzlich einend. Denn Trump hätte ja auch für seine erste Auslandsreise ein anderes Ziel ansteuern können. Darüber hinaus preisen Saudis und amerikanische Trump-Anhänger die mehr als 3 Dutzend Wirtschaftsabkommen, die in Riad vereinbart wurden, im Wert mehrerer 100 Milliarden Dollar. Allein die Rüstungsdeals haben einen Wert von über 300 Milliarden in einer Laufzeit von 10 Jahren. Abkommen, die einend sein sollen. Trumps Außenminister Rex Tillerson nannte den saudisch-amerikanischen Waffendeal eine starke Botschaft an unseren gemeinsamen Feind Iran. Einen der Entschlossenheit? In Richtung Krieg mit Iran? Einem Land, das 3-mal größer und deutlich unwegsamer ist als der Irak? Und obendrein gut ausgerüstet? Aber auch wenn Saudi-Arabien und die USA in Richtung Iran wohl nur hohle Phrasen absondern, Kriege in der waffenstarrenden Region gibt es schon genug. Im Jemen mischt Saudi-Arabien an erster Stelle mit. In Syrien unterstützt das Königshaus Rebellen. Einen der Entschlossenheit in Richtung Frieden sieht jedenfalls anders aus als Unterschriften unter Waffendeals. Trumps heiß erwartete Rede zum Islam erwies sich dann auch letztlich als bessere Verkaufsansprache. In den vergangenen Jahren redete er zumeist höchst undiplomatisch über den Islam und die Muslime, sagte einmal, der Islam hasst uns. Jetzt bot Trump den Teilnehmern des arabisch-islamischen Gipfels eine Partnerschaft an, im Kampf zwischen barbarischen Verbrechern und anständigen Leuten aller Religionen. Immerhin erklärte Trump damit, dass es in allen Religionen anständige Leute gibt. Allerdings sagte er den arabischen Staatschefs auch, sie könnten nicht auf die USA warten, um den Feind zu zermalmen. Im Rahmen des gesamten Besuchsprogramms klingt das nach: Nehmt unsere Waffen und erledigt es selbst. Die Entschlossenheit eint uns. Und die Zeichen lassen sich genau so lesen. Die USA sind mit Trump in die arabische Welt zurückgekehrt. Allerdings kam Trump als Waffenhändler im Zwirn des US-Präsidenten. Dazu ein paar Willensbekundungen zum Kampf gegen den Terrorismus und in Richtung Iran. Menschenrechte? Keine Spur. Was politisch folgt, ist nach wie vor offen. Politik ist aber nicht gleich Deals plus warme Worte. Geld allein keine Strategie für mehr Sicherheit. Bleibt das so, könnte es schon bald heißen, die Unentschlossenheit entzweit uns.
Der Kommentar von Björn Blaschke im Echo des Tages. Nach der türkischen Verfassung, da darf der Staatspräsident keiner Partei angehören. Doch das war einmal. Staatschef Erdogan hat ja per Referendum das türkische Grundgesetz ändern lassen und darin ist diese Trennung nun aufgehoben. Und auch einen Regierungschef wird es nicht mehr geben. Dessen Geschäfte übernimmt dann der Präsident. Und der heißt ja immer noch Recep Tayyip Erdogan. Und seit heute ist er auch wieder Chef seiner Partei, der AKP. Auf dem Parteikongress in Ankara wurde er mit einer überwältigenden Mehrheit gewählt. Nicht 100%, nein, es waren 96%. Christian Buttgereit.
Es waren wieder einmal Erdogan-Festspiele. Aus der ganzen Türkei waren tausende AKP-Anhänger angereist. Nach Parteiangaben mit 1500 Bussen. Nur ein Teil von ihnen passte in die Ankara-Sportarena mit ihren 10.000 Plätzen. Für die übrigen wurde der Sonderparteitag auf Großbildleinwände ins Freie übertragen. Schon Stunden bevor Erdogan eintraf, wurde kräftig eingeheizt.
Gleich kommt der, der die Sprache des Volkes spricht und den gleichen Weg geht. Die kräftige Stimme der Notleidenden der Welt. Unser Staatspräsident, unser Oberbefehlshaber.
Recep Tayyip Erdogan, bizden olacak.
Seid ihr bereit?
Karşılamaya hazır mıyız?
Erdogan hatte die AKP 2001 selbst gegründet, musste seine Mitgliedschaft aber aufgeben, als er Präsident wurde. Die Verfassungsänderung vom April erlaubt ihm nun, wieder Parteimitglied und Vorsitzender zu sein. Erdogan bezeichnete die AKP als Garant für Reformen und Demokratie. Als Vorsitzender wolle er die Parteistrukturen umbauen, die AKP dürfte dann noch strenger auf ihn ausgerichtet sein. In seiner knapp 2-stündigen Rede kündigte der neue Parteivorsitzende ein Programm an, um die demokratische und wirtschaftliche Entwicklung der Türkei voranzutreiben. Zu dem im vergangenen Sommer verhängten Ausnahmezustand sagte Erdogan, dieser werde so lange andauern, bis die Türkei nicht mehr vom Terrorismus bedroht sei. Erdogan ging auch auf das angespannte Verhältnis zu Europa ein.
Entweder die Europäische Union löst ihre Versprechen ein, hebt die Visapflicht auf, erfüllt die für die Flüchtlinge zugesagte Hilfe und eröffnet in den Beitrittsverhandlungen weitere Verhandlungskapitel, oder jeder geht seinen eigenen Weg. Wir bevorzugen natürlich trotz allem, unseren Weg gemeinsam mit der Europäischen Union zu gehen.
Nach der für 2019 geplanten Parlaments- und Präsidentschaftswahl wird Erdogan auch gleichzeitig Regierungschef sein, zumindest für 2 Amtszeiten à 5 Jahre. Größtes Problem für die Türkei erscheint derzeit, dass die Regierung und der Staatspräsident nur eine Hälfte der tief gespaltenen Bevölkerung repräsentieren. Dieses Problem werde Erdogan aber angehen, meint die Abgeordnete Rafsa Kavakçe Khan.
Diejenigen, die uns bisher schon gewählt haben, werden wir natürlich weiterhin unterstützen. Aber wir werden auch hart dafür arbeiten, diejenigen, die bisher gegen uns oder die Ideen der AKP waren, zu gewinnen.
Die AKP sei ja schließlich keine einfache Partei, sondern eine Volksbewegung.
Die Arbeit von westlichen Hilfsorganisationen in Afghanistan ist bereits stark eingeschränkt. Entweder sind sie ganz abgezogen oder verschanzen sich in festungsartigen Anlagen. Doch das alles hat der deutschen Mitarbeiterin einer Organisation nichts genutzt. Bei einem Überfall auf ein Gästehaus in Kabul wurde sie und ein Wachmann getötet. Eine weitere Frau aus Finnland gilt als vermisst. Jürgen Webermann berichtet.
Der Angriff auf das Gästehaus, in dem die Deutsche wohnte, erfolgte kurz vor Mitternacht. Nach Angaben der afghanischen Behörden töteten mehrere bewaffnete Männer zunächst einen Wachmann, dann drangen sie in das Gästehaus ein. Dort erschossen sie die deutsche Staatsbürgerin. Offenbar gelang es ihnen zudem, eine Frau aus Finnland zu entführen. Die Frauen arbeiteten für eine schwedische Hilfsorganisation, die in ganz Afghanistan Projekte unter anderem für Kinder und Frauen betreibt. Nach eigenen Angaben ist die Organisation seit 20 Jahren in der Region aktiv. Dieser Anwohner wurde Zeuge des Angriffs. Eine Ausländerin wurde aus dem Gästehaus bei uns in der Nachbarschaft entführt. Mir ist aber nicht klar, wer die Angreifer gewesen sein könnten. Über die Hintergründe der Tat gibt es keine gesicherten Angaben. Ein Bekennerschreiben etwa der Taliban oder des sogenannten Islamischen Staats liegt bisher nicht vor. Denkbar ist auch, dass es sich um eine rein kriminelle Tat handelt. Vor allem reichere Afghanen, gezielt aber auch Ausländer, werden immer wieder Opfer von Entführungen. In Afghanistan existiert inzwischen eine regelrechte Entführungsindustrie. Beispielsweise sind zwei Professoren, die an der amerikanischen Universität in Kabul lehrten, seit vergangenem August in der Hand von Entführern. Vermutlich wurden sie an eine Taliban-Gruppe weiterverkauft. Auch die Extremisten haben ein Interesse daran, Lösegelder zu erpressen, um ihren Kampf in Afghanistan zu finanzieren. Deutsche waren zuletzt vor 2 Jahren von Entführungen betroffen. Damals traf es 2 Mitarbeiter der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ. Beide kamen wieder frei. Eine Mitarbeiterin war am helllichten Tag mitten in Kabul in ein Auto gezerrt worden.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info um 18.43 Uhr. Die Schweizer wollen keine Atomkraftwerke mehr. Das Ergebnis der Volksabstimmung ist eindeutig. Allerdings werden die 5 bestehenden Meiler nicht vorzeitig abgeschaltet. 2 von ihnen liegen sehr nahe an der deutschen Grenze. 58,2% der Schweizer Wähler votierten für das neue Energiegesetz. Es verbietet etwa den Bau neuer Atomkraftwerke und gilt ab 2018. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Starker Jubel bei den Befürwortern des Energiegesetzes, den bürgerlichen und linken Parteien. Mit einem so klaren Ergebnis hatten sie nicht gerechnet. Regula Rütz, die Chefin der Grünen, tanzte spontan und sprach dann von einem großartigen Erfolg.
Es ist eine historische Weichenstellung, weil die Bevölkerung hat heute Ja gesagt zum Ausstieg aus der Atomenergie. Die Bevölkerung hat Ja gesagt zu mehr Klimaschutz. Die Bevölkerung hat Ja gesagt zu einer einheimischen, dezentralen, sauberen und sicheren Energieversorgung in der Schweiz. Und das mit einem sehr klaren Resultat. Also wirklich eine unglaublich wichtige Abstimmung heute, die wir gewonnen haben.
Der Bau neuer Atomkraftwerke wird verboten, die bereits bestehenden Meiler können aber am Netz bleiben, solange wie sie die Aufsichtsbehörde als sicher einstuft. Künftig setzt die Schweiz noch stärker auf erneuerbare Energien, etwa Wasserkraft, Wind- und Solarstrom. Deren Förderung soll durch einen erhöhten Netzzuschlag finanziert werden, ähnlich der EEG-Umlage in Deutschland. Zudem sollen die Schweizer künftig stärker Energie sparen. Ziel ist es, bis zum Jahr 2035 den Energieverbrauch um 43% zu senken, den Stromverbrauch um 13%. Erreicht werden soll dies durch besser isolierte Gebäude und mit Hilfe von sparsameren Elektrogeräten und Autos. Dass die Bevölkerung so eindeutig all diesen Vorhaben zugestimmt hat, freut auch den sozialdemokratischen Abgeordneten Erik Nussbaumer.
Ich glaube, es ist ein Richtungsentscheid für die schweizerische Energie- und Klimapolitik. Es zeigt, dass die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sorgfältig abwägen und dass sie eine nachhaltigere Energieversorgung auch wollen und dass die Lügenkampagne von der anderen Seite nicht verfangen hat.
Die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei wollte über das jetzige Referendum das bereits im letzten Jahr beschlossene Gesetz kippen. Sie zeichnete eine Drohkulisse von horrenden Stromrechnungen, die auf die Verbraucher zukommen würden. Zudem müsse man womöglich in Zukunft kalt duschen, um die Energiesparvorgaben zu erfüllen. Die Mehrheit der Schweizer schenkte diesen Argumenten keinen Glauben und bescherte der SVP erneut eine Niederlage. SVP-Politiker Felix Müri wies den Vorwurf zurück, die Kampagne sei verlogen gewesen.
Nein, ganz im Gegenteil. Man hat bei vielen Abstimmungen immer wieder versprochen, selbst bei der Zuwanderung, selbst bei der Krankenkasse, jetzt geht's gleichwohl bei der Energie so. Man verspricht, man setzt Ziele, aber wie man die erreichen und was es kostet, das werden wir sehen. Und wir werden da noch Recht bekommen.
Nach dem Jahr des Volkes soll das Energiegesetz nun Anfang nächsten Jahres in Kraft treten.
Nicht nur für die Union, auch für die Schulz-Partei. Da spielt die Musik am Wochenende in Bayern. Noch 4 Monate bis zur Bundestagswahl und die SPD will aufholen. Nach 3 schmerzhaften Landtagswahlen in Folge sucht die Partei nun den Weg zurück an die Sonne. Kanzlerkandidat Schulz gibt sich kämpferisch, spricht von Durststrecke, die zu überwinden sei. Und dafür verspricht er mehr Geld für öffentliche Infrastruktur. Arne Wilsdorf berichtet aus Schweinfurt.
Mit rhythmischem Klatschen haben die bayerischen Genossen ihren Kanzlerkandidaten in der Schweinfurter Halle willkommen geheißen. Ihr Wunsch, mehr Schub für den Bundestagswahlkampf, sollte unbedingt in Erfüllung gehen. Die Niederlagen bei den Landtagswahlen versucht Schulz deshalb als Ansporn zu nehmen.
Die Landtagswahlen sind für uns nicht gut ausgegangen. Und in Nordrhein-Westfalen, das war ein bitterer Sonntag am vergangenen Sonntag für uns alle. Nun liegen wir in den Umfragen bei 26-27%. Das ist auch nicht das, was wir brauchen, um die Regierung in Berlin zu übernehmen, aber ich wiederhole. Wir wollen die stärkste Partei in der Bundesrepublik Deutschland werden.
Zum Thema innere Sicherheit sagte Martin Schulz in Schweinfurt kein Wort. Er will mit mehr Gerechtigkeit punkten.
Dass die unteren 40% bei der Einkommensverteilung, bei dem, was sie verdienen, im Vergleich zu den 90er Jahren heute real weniger im Portemonnaie haben, während aber multinationale Konzerne ihre Effizienzgewinne an der Steuer vorbei im Ausland bringen können, die immer höher geworden sind. Das geht nicht.
Außerdem machte Schulz klar, die SPD will die Bundesbürger über kostenlose Kitas und gerechtere Sozialabgaben finanziell entlasten, aber nicht über Steuersenkungen.
Was ich will, ist ein großer Entwurf für mehr Gerechtigkeit und für die Investitionen in die Zukunft, vor allen Dingen der nächsten Generation. Und das heißt, ein nationaler Bildungspakt und Investitionen in die Infrastruktur, in die urbanen Zentren, in die ländlichen Räume, in die Glasfiberentwicklung, genauso wie in die Start-up-Kultur. Das ist das, was wir in diesem Land brauchen, und nicht hohle Steuersenkungsversprechen mit der Gießkanne, die am Ende kein Mensch mehr glaubt.
Die neu gewählte bayerische SPD-Landesvorsitzende Natascha Kohnen versprach ihrem Kanzlerkandidaten größtmögliche Unterstützung.
Wir versprechen dir als bayerische SPD, wir werden dir all die kommenden Monate alle Kraft geben, die wir haben. Wir werden laufen, jeder von uns. Und wenn wir uns in dem Spiegel ansehen abends, dann wissen wir und werden uns sagen können, wir haben alles getan, dass du der Bundeskanzler dieser Republik wirst.
Und die SPD-Delegierten, die hat Martin Schulz regelrecht mitgerissen.
Hammer, einfach toll. Ich habe mich total gefreut. Man merkt diese Kraft, die Martin selber hat. Und diese klare Positionen, die er auch gebracht hat.
Also das ist der beste Parteitag, der emotionalste, den ich seit langem erlebt habe. Also ich bin begeistert.
Ja, nicht nur die SPD, auch die Grünen haben bei der jüngsten Landtagswahl in NRW Federn gelassen. Das Ergebnis halbiert im Vergleich zu 2012. Und das heißt, diejenigen, die auf den vorderen Listenplätzen waren, die sitzen nun im Landtag und die Jüngeren dagegen haben es nicht geschafft. Und deshalb fordern viele Basisgrüne den Mandatsverzicht der Altvorderen. Heute war Landesparteirat oder auch kleiner Parteitag in Mülheim. Von dort Leo Flamm.
Die Wahlschlappe vom vergangenen Sonntag macht den Grünen zu schaffen. Die Landesvorsitzende Mona Neubauer begrüßte die Delegierten mit dem Satz: Mir geht es scheiße und euch sicher auch. Auf der Suche nach den Ursachen wurde von der Spitzenkandidatin und Schulministerin Silvia Löhrmann selbstkritisch die Schulpolitik genannt, aber gleichzeitig mit dem Hinweis versehen, jetzt müsse die neue Regierung zeigen, dass sie es besser kann. Löhrmann hob hervor, den Grünen sei es nicht gelungen, die Stimmungen der Menschen im Land richtig einzuschätzen.
Wenn die Menschen dann das Gefühl haben, dass uns die politische Korrektheit im Beschreiben von Abläufen bei der Polizei wichtiger ist als die Sicherheit der Frauen und der älteren Menschen, dann stimmt da natürlich irgendwas nicht. Und das muss uns einfach auch eine Lehre sein, ohne dass ich damit irgendwem einen Vorwurf mache.
Probleme mit der inneren Sicherheit, nicht zuletzt die Kritik an SPD-Innenminister Jäger, waren neben der Schulpolitik im Wahlkampf zentrale Angriffspunkte gegen die rot-grüne Regierungspolitik. Spitzenkandidatin Lörmann hat dafür die Verantwortung übernommen und angekündigt, ihr Landtagsmandat abzugeben. Der Dürener Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer sieht die gesamte Partei in der Verantwortung, nicht allein die Regierungsmitglieder.
Wenn man sich anguckt, dass mehr als 2/3 unserer Wähler gesagt haben, ihr habt eine schlechte Regierungsarbeit geleistet. Das ist ein Problem von der gesamten Partei.
Es gehe nicht darum, so die Stimmung der Delegierten, Einzelne für das Wahldesaster verantwortlich zu machen. Die Grünen müssten eingestehen, die Unzufriedenheit mit ihrer Politik falsch eingeschätzt zu haben. Der Versuch, Sachargumente gegen die Stimmung zu setzen, sei fehlgeschlagen. Auch die Wahlkampagne sei schlecht gelaufen. Umweltminister Johannes Remmel.
Wir sind mit dem zentralen Anliegen, dem Zukunftspartei in den Feldern Ökologie, Umwelt, Landwirtschaft zu sein, in diesem Wahlkampf nicht durchgedrungen.
Im Vorfeld des Parteirats war in grünen Kreisen öffentlich gefordert worden, dass auch der Umweltminister und Gesundheitsministerin Steffens ihre gewonnenen Landtagsmandate nicht antreten sollten. Aber beide machten deutlich, dass sie in der Fraktion weiter ihre Sachthemen vertreten wollen. Für die Grüne Jugend formulierte Vorstandsmitglied Andreas Krischer vorsichtig.
Wir hoffen auf jeden Fall, dass sich in der Fraktionsspitze was tut, dass da neue junge Leute hinkommen und nicht unbedingt Leute weitermachen, die schon sehr, sehr lange dabei sind und auch nicht unbedingt ehemalige Regierungsmitglieder. Weil wir glauben auch, dass es nicht zielführend ist, wenn wir uns jetzt um die Spitze in der Fraktion streiten.
Tatsächlich ringt auch die Landtagsfraktion um einen personellen Neuanfang. Verjüngung heißt das Stichwort. Der Vorstand ist neu besetzt, ihr Mandat niedergelegt hat bis jetzt allein die 60-jährige Spitzenkandidatin Lörmann. Und der Fraktionsvorsitzende ist zurückgetreten. Wie die Weichen für die Zukunft neu gestellt werden, soll in einer Klausursitzung Ende Mai entschieden werden.
In Cannes, da läuft das Filmfestival, Treffpunkt von Stars und Sternchen. Und dieses Jahr, da scheinen die deutschen Filmemacher wieder einen Lauf zu haben. Kulturstaatsministerin Grütters freute sich jedenfalls über die vielen deutschen Produktionen im Wettbewerb.
Herzlichen Glückwunsch für 70 Jahre Filmfestspiele in Cannes mit starker deutscher Beteiligung. Enjoy the evening!
Ja, auch auf einem deutschen Empfang bei den Filmfestspielen wird Englisch geredet. Aus gutem Grund. Kulturstaatsministerin Monika Grütters ist stolz auf die starke Präsenz des deutschen Films in Cannes. Noch nie war der deutsche Film so stark an der Croisette vertreten. 16 Produktionen sind im Programm dabei. Monika Grütters sieht darin auch eine gewisse internationale Strahlkraft.
Eine Erklärung, glauben wir, ist die, dass Deutschland insgesamt in der weltweiten Wahrnehmung an Bedeutung gewinnt. Auch auf der politischen Bühne der Welt ist das so. Und wir verhandeln in den Filmen natürlich auch immer wieder wichtige aktuelle, auch politische Gegenwartsthemen.
Eines dieser aktuellen Gegenwartsthemen ist natürlich auch der Wettbewerbsbeitrag von Regisseur Fatih Akin. In seinem Film Aus dem Nichts geht es um Selbstjustiz einer Frau, die durch einen Bombenanschlag von Neonazis ihren Mann und Sohn verloren hat. Auf Empfängen wie diesem liegt natürlich ein besonderer Fokus auf Akin. Zwischen Häppchen und Weißwein genießt er allerdings erst einmal die Festival- und Eventatmosphäre an der Côte d'Azur.
Ich habe ein schönes Haus, ich habe ein schönes Fahrrad, Party ist schön, ich habe ein gutes Essen, alles gut. Noch hat den Film keiner gesehen, ist alles gut.
Wo viele Musiksuperstars oder Models in Cannes anreisen, um für hohe Gagen einfach Gast auf einer Privatparty zu sein oder die roten Teppiche zum Selbstmarketing nutzen, stehen für deutsche Filmemacher vor allem wirtschaftliche und unternehmerische Gründe im Vordergrund. Gibt auch Fatih Akin offen zu.
Letztes Jahr war ich hier, um meinen Film zu finanzieren, der dieses Jahr hier ist. Also das ist schon wichtig. Also ich bin auch hier, um Geschäfte zu machen. Nicht nur, um den Film zu präsentieren, sondern auch immer für die Zukunft. Ne?
Aber nicht nur für aktuelle und vielleicht kommende Wettbewerbsteilnehmer können solche Events von Vorteil sein. Weiß auch Schauspieler Wotan Wilke Möhring.
Es ist wichtig, dass der deutsche Film sich hier international so präsentiert, weil er ist zudem fähig. Er ist international wettbewerbsfähig und das ist natürlich bei solchen Festivals wird das besonders wichtig.
Produzenten, Regisseure, Journalisten und Schauspieler feiern gemeinsam. Den deutschen Film und ein bisschen auch sich selbst. Ein angenehmer Termin bei lauen Temperaturen. Auch für Kulturstaatsministerin Monika Grütters.
Wer möchte schon gerne an internationalen Krisengipfeln teilnehmen oder einen Autobahnabschnitt eröffnen, da geht man doch lieber zum German Films Empfang nach Cannes.
Ja, da wird sie wohl recht haben. Aus Cannes berichtete Marcel Emmel. Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Gestern war ja der Tag der Tränen in der Fußball-Bundesliga. Aus Frust, aber auch aus Freudentränen bestand ja der Tag. Heute letzter Spieltag der Saison in der zweiten Liga. Und auch da gibt es ähnlich emotionale Reaktionen, nachdem die letzten Entscheidungen gefallen sind. Der Überblick jetzt von Mara Tellmann.
Der sieht so aus. Stuttgart als Tabellenführer und Hannover als Zweiter haben den direkten Wiederaufstieg geschafft. Der VfB siegte gegen Würzburg 4:1 und Hannover reichte ein 1:1 in Sandhausen. Braunschweig, das gegen Karlsruhe mit 2:1 gewonnen hat, bleibt der Relegationsplatz und dort wartet nun, wie wir seit gestern wissen, Wolfsburg. Besonders spannend ging es aber im Abstiegskampf. Zu 6 Teams mussten mehr oder weniger noch zittern. Neben Karlsruhe, das schon als Absteiger feststand, hat es Würzburg erwischt. Die standen auch schon vor dem Spieltag auf dem vorletzten Platz. Gerettet und ähnlich spannend gemacht wie gestern der HSV hat es Bielefeld. Das 1:1 in Dresden hat gereicht für den Klassenerhalt, weil 1860 München gleichzeitig in Heidenheim 1:2 verloren hat. Damit stehen die Münchner auf dem Relegationsabstiegsplatz und müssen dort in einem bayerischen Derby gegen den Dritten der dritten Liga ran, nämlich Regensburg. Ja, jetzt wollen wir aber gerne noch ein paar Stimmen hören dieses Spieltags. Die angesprochenen Tränen hat es zwar am Mikrofon nicht gegeben, aber die stolz geschwellte Brust kann man beim Aufsteigertrainer in Hannover, André Breitenreiter, schon auch raushören.
Ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir uns heute belohnt haben für viele Wochen harte Arbeit. Alle haben ihren Anteil dazu beigetragen, die Mannschaft auf dem Platz, alle drumherum, alle, die für Hannover 96 arbeiten, haben es uns ermöglicht, dass wir uns auf den Sport konzentrieren können. Ich bin einfach nur stolz, momentan Cheftrainer dieser Mannschaft zu sein.
Ja, und den Tränen doch sehr nahe war Bielefelds Torschütze Julian Börner direkt nach dem Spiel und dem Klassenerhalt.
Sehr, sehr emotional. Ich glaube, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Liegst 1:0 zurück, kriegst das Ergebnis in Heidenheim mit, dann kommst du zurück und willst eigentlich auf Sieg spielen, wirst dann von der eigenen Bank zurückgehalten. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, so wie die ganze Saison verlaufen ist, so turbulent, so ist das Spiel heute oder beziehungsweise der ganze Tag heute verlaufen.
Und das sind die weiteren Ergebnisse der Vollständigkeit halber dieses Tages. Düsseldorf besiegt Aue 1:0. Kaiserslautern gewinnt gegen Nürnberg 1:0. Bochum unterliegt St. Pauli 1:3 und Fürth verliert gegen Union Berlin mit 1:2.
Tja, ein Wochenende ganz im Zeichen des Fußballs, aber es gibt noch mehr im Sport, oder?
Ja, auf jeden Fall. Einen sollten wir nicht vergessen, nämlich Alexander Zverev. Deutschlands Nummer 1 im Tennis hat quasi eine kleine Sensation geschafft. Er hat nicht nur erstmals ein ATP Masters Turnier gewonnen, im Finale des Sandplatzturniers in Rom hat er den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic aus Serbien geschlagen und das glatt in 2 Sätzen mit 6:4 und 6:3. Und damit rückt der 20-jährige Zverev auch auf Rang 10 der Weltrangliste vor, die bislang, davon sollte man ausgehen, bislang beste Platzierung seiner Karriere. Zum Handball. Flensburg-Handewitt bleibt Tabellenführer der Bundesliga. Das Team siegte auswärts beim Aufsteiger Erlangen mit 26:18. Ja, und außerdem geht heute die Eishockey-Weltmeisterschaft zu Ende. In Köln und Paris wurde ja gespielt. In Köln hat sich Russland am Nachmittag bereits Bronze gesichert. Im Spiel um Platz 3 gab es einen 5:3 Sieg gegen Finnland. Und das Finale ebenfalls in Köln dann am späten Abend. Schweden spielt um Gold gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Kanada.
Danke, Mara Tellmann, für den Sport. Das war das Echo des Tages für heute, für den Sonntag. Ich wünsche Ihnen nur noch einen schönen Sonntagabend. Ich bin Jochen Fischer.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.